Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zurück zum Desired Podcast. Ich bin Nina und ich spreche heute mit Luise Morgeneier. Viele dürften sie unter ihrem Insta-Handle Luise Morgen kennen. Dort hat sie über 100.000 Follower. Ja, Luise macht das aber auch nicht erst seit gestern, sondern bloggt schon seitdem sie 15 Jahre alt ist unter dem Namen damals Kleinstadt Carrie. Inzwischen hat sich aber einiges verändert. Sie hat jetzt vor 2 Jahren auch einen eigenen Verlag gegründet, zusammen mit ihrer Freundin Eva Burdack, den Handgeschrieben Verlag. Ich möchte unter anderem mit ihr darüber sprechen, aber auch um ein ganz besonderes Thema. Luise steht nämlich auch ganz klar dazu, dass sie Feministin ist. Und für sie bedeutet das unter anderem, dass sie sehr offen über weibliche Sexualität auf ihren Social-Media-Kanälen spricht. Und ich finde das ein super spannendes Thema und möchte vor allem auch von ihr erfahren, warum sie findet, dass Sexualität überhaupt ein feministisches Thema ist. Hallo Luise und willkommen in unserem Podcast.
Hallo, vielen Dank.
Ja, was ich mir bei dir zuallererst, die Frage, die mir so zuallererst in den Kopf gekommen ist, du hast ja einen Verlag gegründet und du bist ja bist noch so ein Tick jünger als ich glaube, du bist 27, 26?
Mhm. Ja. 25, werde ich, ja.
Also du bist ja damit so ein richtiger Digital Native eigentlich und ja eher mit Online-Medien wahrscheinlich aufgewachsen. Ich habe mich gefragt, wie man dann dazu kommt, jetzt so in der heutigen Zeit dann überhaupt noch einen Verlag zu gründen für gedruckte Bücher.
Ja, berechtigte Frage. Also ich bin totaler Digital Native. Ich habe mit 15 angefangen zu bloggen, bevor es den ganzen Social-Media-Hype gab, bevor es überhaupt Instagram gab, habe ich meine Texte im Internet veröffentlicht und habe das dann jahrelang gemacht. Und 2016, 17, 18 habe ich das erste Mal im Ausland gelebt, war viel unterwegs, habe mich natürlich auch verändert und hatte plötzlich ein ganz, ganz großes Problem damit, dass man meine ganze Jugend irgendwie in Texten und Gedichten im Internet finden kann. Und hatte generell so ein bisschen, war auf der Suche nach mir selbst und wollte mich auf jeden Fall nicht mehr im Internet finden und war dann so, ich muss das mit dem Blog irgendwie beenden. Ich möchte das irgendwie nicht mehr und ich würde den gern offline nehmen, wusste aber auch, dass es sowohl für mich als auch für die tausenden Leserinnen nicht so cool wäre, wenn das jetzt einfach von heute auf morgen alles weg wäre. Und dann kam irgendwie die Idee, ein Buch draus zu machen. Und damit habe ich mich dann an verschiedene Verlage gewandt. Und als ich dann einen Vertrag auf dem Tisch liegen hatte, das weiß ich noch ganz genau, dann war ich so natürlich einerseits total stolz und glücklich, habe dann aber gemerkt, irgendwie habe ich Angst, auf einmal irgendwie mein Manuskript abzugeben und dann da eventuell nichts mehr zu melden zu haben oder dann so ein typisches Bloggerbuch am Ende rauszubekommen. Und habe es dann nicht unterschrieben und wollte das Buch dann gern irgendwie mit kleineren Startups umsetzen. Und habe dann aber niemanden gefunden oder die Leute waren irgendwie unzuverlässig und saß dann eines Tages total, fertig und frustriert in einem Café mit einer guten Freundin, mit Diana. Und sie war es dann, die gesagt hat, mach's doch einfach selber. So, kann ja nicht so schwer sein. Und dann habe ich direkt auf dem Heimweg auch eine Freundin angerufen, von der ich wusste, dass sie da vielleicht auch Lust drauf hat. Und sie war auch total begeistert und meinte so, machen wir. So, in 6 Wochen ist das Buch fertig. 6 Monate später waren wir dann so fertig. nicht mehr ganz so naiv, aber hatten halt ein fertiges Buch in der Hand. Und so ist es eigentlich gestartet, sozusagen.
Gab es da nicht irgendwie Leute, die dich irgendwie dann so für verrückt erklärt haben, dass man so jetzt, also ich meine, es gibt ja viele Verlage, die ja in der heutigen Zeit eher dicht machen und immer mehr auf digitale Inhalte setzen. So, warum setzt du dann immer noch so auf gedruckte Bücher?
Also ja, das haben mich viele für verrückt erklärt. Erst einen Tag vor dem Launch damals, 2018, saß ich irgendwie im Taxi und wie das so ist, habe ich mit diesem Taxifahrer halt ewig lang gequatscht und hat ihm das dann auch erzählt und er war total schockiert, ja. Er hat mich angeguckt und war so, sorry, aber du bist so doof. Also wie kann man jetzt von online zu offline wechseln? Und ich saß da und war so, ja, doch. Also ich glaube oder ich weiß, das Medium Buch wird nicht aussterben. Also es verändert sich und es wird vielleicht weniger genutzt, aber es wird auf jeden Fall nicht aussterben. Und für mich ist es einfach und für viele unserer Kundinnen ja auch, dass ein Buch einfach anders gelesen wird als ein Blog oder ein Instagram-Account oder ein Twitter-Account. Gerade in meinem ersten Buch steht ja wirklich fast eins zu eins das, was auch auf dem Blog stand. Und trotzdem haben es tausende Leute gekauft, weil du dir einfach eine andere Zeit nimmst, weil du einfach nicht Dinge vielleicht nicht so überfliegst, wie du das am Laptop, iPad oder Handy machst. Es ist einfach ein anderes Gefühl, was in der Hand zu haben. Und ich glaube, dass gerade unsere Generation, dass wir das auch ganz arg brauchen. Und ich für mich als Autorin fühlen sich meine Worte und meine Geschichten irgendwie auch sicherer an einem Buch. Das ist irgendwie auch einfach so ein Gefühl.
Ja, ich glaube auch irgendwie so, dass so Bücher haben dann vielleicht auch noch mal mehr so was Kuratiertes irgendwie, während, also wo man einfach online auch so ein Überangebot manchmal hat. Und ich glaube, jetzt gerade braucht man das vielleicht auch so ein bisschen so was, kleine ausgewählte Texte zu haben. Das hat dann doch auch noch mal irgendwie so einen ganz anderen Charme. Ein Thema, was ja bei dir auch oft vorkommt, ist so dieses Thema Tagebuchschreiben. Schreibst du täglich immer noch Tagebuch?
Also täglich schreibe ich nicht. Ich glaube, es gab auch selten Zeiten, wo ich täglich Tagebuch geschrieben habe. Ich habe um die 7 oder 8 vollgeschriebenen Tagebücher so aus meinem Leben. Und heute, ich versuche schon mindestens einmal die Woche zu schreiben. Ja, aber täglich auf jeden Fall nicht. Das schaffe ich nicht.
Und schreibst du das dann auch noch per Hand dann in ein Buch oder passiert das dann, also tippst du das irgendwo ein?
Nee, tatsächlich schreibe ich mit einem Füller in ein Tagebuch rein. Klar, es gibt irgendwie Momente, wo ich irgendwie schnell einen Gedanken festhalten will, das landet dann in meinen Notizen. Aber für mich ist dieses auch wieder wie beim Lesen, so dieses Drumherum, das ist mir total wichtig, mich wirklich hinzusetzen, mir vielleicht einen Tee zu kochen und zu sagen, ey, jetzt Handy weg, Laptop zuklappen und wirklich aufs Schreiben konzentrieren. Das ist für mich irgendwie was anderes und es hat für mich auch fast schon was Meditatives und auch Symbolisches, dann diese Wörter in dieses Tagebuch zu schreiben und dann kann man das auch zuklappen. Und dann geht es mir meistens auch sehr viel besser.
Glaubst du, das macht auch was mit ein? Also dieses physische Schreiben? Also ich frage mich manchmal, wie es damit so der ganz jungen Generation von heute geht, die ja wahrscheinlich super wenig überhaupt noch per Hand schreiben. Also ich frage mich manchmal, ich weiß nicht, ob man dann so klingt wie so, so eine alte Omi, die sich da so beschwert über die Jugend von heute. Aber ich frage mich manchmal so ein bisschen, was da verloren geht, wenn man immer weniger von Hand schreibt irgendwie.
Ja, absolut. Also ich kann es mir halt kaum vorstellen, wie das ist. Aber ich höre es ja auch schon von FreundInnen jetzt aus meinem Kreis sozusagen, die eigentlich nicht mehr mit Hand schreiben. Also das machst du vielleicht in der Uni nochmal. Und dann ist es meistens aber dann auch vorbei. Im Job wird es voll oft gar nicht mehr gebraucht. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich glaube, das ist auch total Typsache. Ja, ich kenne auch ganz, ganz viele oder mir schreiben auch ganz, ganz viele Leute so, ey, wenn ich weiß, ich muss jetzt was schreiben mit einem Stift auf Papier, dann krampft sich mir alles zusammen, weil man irgendwie aus der Schule so einen Zwang damit noch verbindet. Ich glaube, das ist was ganz Individuelles. Aber ich kann es jedem nur empfehlen.
Ja. Eine Besonderheit bei dir ist ja jetzt auch gerade auf deinem Blog, dass du eine Paywall hast. Also Leute müssen einen gewissen Betrag bezahlen, um die Texte dann auch vollständig lesen zu können. Was war da so der Hintergedanke? Ist es in erster Linie, dass du einfach frei sein willst von Werbung oder gibt es da noch irgendwie einen anderen Grund dafür?
Ja, also tatsächlich veröffentliche ich ja gerade auf dem Blog nur noch super, super selten oder habe ich schon vor lange nicht mehr gemacht. Die Paywall haben wir damals eingestellt. Genau, eigentlich der Hauptgrund war, dass ich mich frei machen wollte von Werbung. Generell, dass ich es einfach mal ausprobieren wollte. Es ist ja auf dem deutschen, in der deutschen Blogosphäre, gerade im Lifestyle-Bereich, eigentlich so gut wie gar nicht bisher vertreten. Aber ja, ich wollte mich unabhängig machen und mir auch da selber so ein bisschen den Druck rausnehmen und das Ganze noch ein bisschen mehr entschleunigen.
Ja, ich muss auch sagen, ich sehe das auch eher bei vielen so amerikanischen Podcastern und Leuten, dass mittlerweile immer mehr so auch eigene Plattformen gegründet werden, so als Alternative zu den gängigen Social-Media-Plattformen oder so auch auf Patreon gibt es ja auch so Bezahlmodelle, wo man dann jeden Monat Leuten was bezahlt für exklusive Inhalte. Aber ich kenne auch viele Leute, die sind das, glaube ich, also diese Gedanken auch noch gar nicht gewohnt, dass man eben auf einmal für Sachen bezahlen soll, die man ja eigentlich auch umsonst bekommt. So.
Ja, aber ich finde es so schade, weil du kennst das ja auch, also oder gerade so ein Podcast, will mir gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Und die Leute konsumieren halt so schnell, so viel, dass sie dann halt sagen, na gut, wenn ich für das eine bezahlen muss, dann höre ich mir halt das andere an und das finde ich eigentlich voll schade.
Ja, aber ich kann mir vorstellen, also vielleicht ist das, braucht es so vielleicht in Deutschland noch so ein bisschen, aber glaube, es ist schon irgendwie im Kommen, so, weil man ja auch merkt, ja gut, man hat ja dann auch die Vorteile, es ist unabhängiger Inhalt, es ist frei von Werbung. Ja, es ist ja irgendwie eine andere Qualität.
Total, ja.
Du hast ja aber eben auch auf deinem Instagram-Kanal, da hast du ja durchaus auch werblichen Content, also hast du ja so ausgewählte Kooperationen, aber du bist auch sehr politisch, finde ich, auf deinem Insta-Kanal. Also ich finde gerade, wenn man sich manchmal so andere Influencer anguckt, das wirkt da manchmal doch so ein bisschen klischee-oberflächlich. Wie ist da so dein Eindruck? Findest du, Instagram sollte irgendwie politischer sein?
Also meine Insta-Bubble ist, glaube ich, ziemlich politisch. Da muss man, glaube ich, ganz, ganz arg auch differenzieren. Also auch gerade, was man unter politisch versteht. Also ich finde, Instagram ist eine super Plattform, um gesellschaftskritische Themen anzusprechen, um aufzuklären. Ich bin selber tatsächlich immer so ein bisschen hin und her gerissen, ob jetzt wirklich so tagespolitischer Content auf Instagram richtig aufgehoben ist. Also ich konsumiere den anders. Ich gucke da Nachrichtenshows, lese Tageszeitungen bzw. Apps von Tageszeitungen. Anyway, aber meine Bubble ist auf jeden Fall sehr feministisch. Ich folge vielen Accounts, die ja über verschiedene gesellschaftliche Missstände aufklären. Und das finde ich super. Das macht mir total Spaß. Ich kann es aber auch verstehen, und das höre ich ganz, ganz oft im Freundes- und Bekanntenkreis, dass Leute sich auf Instagram einfach berieseln lassen wollen, schöne Sachen sehen wollen und Instagram halt zum Abschalten benutzen wollen. Finde ich auch voll legitim. Also ich glaube, da hat alles so seine Daseinsberechtigung.
Ja, das stimmt schon. Also es sind immer so diese zwei Pole, so einerseits. Ja, also klar, ich interessiere mich auch politisch, aber manchmal möchte ich auch einfach nur Rezepte-Content und irgendwelche Tierbaby-Videos sehen.
Ja.
Voll. Du bist ja eben auch ganz klar Feministin, also steht auch direkt in deiner Instagram-Bio, du publizierst auch viele feministische Inhalte. Und ich fand das ganz spannend, du hast auf deinem Instagram-Kanal hattest du neulich mal so ein kurzes Video gepostet, zusammen mit anderen Bloggerinnen, wo es darum ging, wie man Feminismus im Alltag lebt, und jeder hat so ein kurzes Statement gebracht. Und du hattest da gesagt, dass das für dich auch bedeutet, ganz offen über Sex zu reden, also über weibliche Sexualität und gegen Slut-Shaming zu kämpfen. Kannst du noch mal so kurz erklären, warum du findest, dass das so ein wichtiges feministisches Thema ist?
Weil Sex bei Frauen, weiblicher Orgasmus, all die Themen halt immer noch extrem stigmatisiert sind und extrem, also generell ist ja Sex sehr schambehaftetes Thema immer noch in unserer Gesellschaft, aber gerade eben was weibliche Sexualität angeht, ist da ganz viel Scham. Das finde ich einerseits einfach total schade, weil ich halt glaube und weiß, dass wenn man das ablegen kann, sehr viel mehr Spaß an Sex hat. Generell geht da aber halt auch voll viel einfach mit einher, dass Sex halt immer total männlich gedacht wird im gesellschaftlichen Kontext. Und das finde ich einfach total schade, weil da halt einfach ein Riesenpart fehlt. Und ich es einfach super wichtig finde, dass Frauen sich auf jeder Ebene und da eben auch bezogen auf Sex frei ausleben können, ohne da in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Sei es jetzt, wenn sie gern Sex mit vielen verschiedenen Männern haben oder wenn sie gar nicht gerne Sex haben. So, das soll alles und es muss alles okay sein, dass man sich da offen drüber austauschen kann. Aber eben auch, was Frauengesundheit angeht, für mich fällt da auch rein, Catcalling und andere sexuelle Belästigung, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe und nicht möchte, dass Frauen damit sich jeden Tag auseinandersetzen müssen.
Hm. Ist dir das immer leicht gefallen, so offen über Sex zu reden? Oder ich weiß nicht, wie du damit aufgewachsen bist. Also du bist ja in Sachsen geboren. So. Ich habe da so ein bisschen das Vorurteil, dass oft so Leute, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, dass sie so ein bisschen offeneren Umgang mit so zumindest mit Nacktheit auch haben und manchmal auch mit Sexualität. Bist du da schon immer so sehr frei erzogen worden oder?
Ist total witzig, weil wir jetzt natürlich gerade im Sommer hier auch viel drüber sprechen, so privat. Also ich bin auf jeden Fall im Sommer am FKK-Strand groß geworden. Deswegen mit Nacktheit hatte ich, in der Pubertät natürlich auch meine Probleme. Dann habe ich auch mit 13, 14, 15 Bikini dann auf einmal getragen. Und dann von meinen Eltern so die Frage, wieso trägst du denn jetzt ein Bikini? Ist doch alles super und alles ist gut und alles ist richtig so, wie es ist, auch wenn sich's verändert. Das hat sicherlich eine Rolle gespielt. Ich bin ja auch in einem Haushalt aufgewachsen, nur mit meiner Mutter und mit meiner Schwester. Also wir waren drei Frauen, wir haben oder Mädchen. Und meine Mutter hat auch immer sehr offen mit uns darüber gesprochen. Und da war schon immer alles okay. Ich glaube generell, dass so meine Einstellung natürlich extrem davon geprägt ist, dass meine Mutter uns alleine großgezogen hat. Und für mich immer klar war, okay, Frauen können alles schaffen und dürfen alles schaffen, was sie wollen. Das kann schon damit zusammenhängen, ja.
Ja, weil das sind ja manchmal so mehrere Hürden. Also zum einen ist es manchmal als Frau in unserer Gesellschaft so ein bisschen schwieriger, offen darüber zu sprechen. Also gerade so als junges Mädchen, so im Teenageralter, da dann offen mit seinem Körper und seiner Sexualität umzugehen, ist ja schon erstmal eine große Hürde. Und dann kommt bei manchen dann ja auch noch so der kulturelle Background irgendwie dazu. Also ich bin zum Beispiel, ich komme aus einer Familie mit einem asiatischen Teil, wo man doch eher ein bisschen verkrampfteres Verhältnis so auch zu seinem Körper und zur Nacktheit hat. Ich glaube, gar nicht unbedingt nur geschlechterbezogen, sondern allgemein. Oder auch viele, die aus muslimischen Familien kommen, da sieht es wahrscheinlich auch ähnlich aus. So, ja, da gibt es dann eben auch mehrere Hürden nochmal zu überwinden.
Absolut, ja.
Gab es auch schon Leute, die dich jetzt irgendwie dafür quasi geslutschämt haben, dass du so offen auf Instagram ganz normal über Themen wie Pornografie und Sextoys und Masturbation und so sprichst?
Also tatsächlich auf Instagram nicht. Also nichts, das mir jetzt einfällt. Ich muss sagen, dass ich so Hate-Nachrichten und so mega gut ausblenden kann, weil ich da ganz schnell bin mit Löschen und Blockieren. Ist aber auch nicht so viel bei mir, Gott sei Dank. Aber Slutshaming ist auf jeden Fall ein Thema in meinem Leben gewesen. Also gerade als junge Frau, also ich bin immer noch eine junge Frau, aber gerade so Anfang 20 war das schon ein Thema. Und ich finde gerade so Slutshaming im Privaten ist meistens ja auch gar nicht so direkt. Sowas passiert dann meistens auch irgendwie in so einem Nebensatz oder in so einem Witz. Das, also ich rede auch privat sehr offen über meine Sexualität, ich mache da auch gerne Witze drüber, aber ich habe dann gemerkt, dass wenn dann gerade irgendwie Männer in meinem Umfeld dann anfangen, da über meine Sexualität Witze zu machen, dass das für mich schon ein Slut-Shaming ist, weil ich merke, ey, dein Unterton gibt mir halt gerade das Gefühl, dass das für dich nicht okay ist und warum willst du mir das überhaupt mitteilen, also was du jetzt davon hältst, eigentlich egal. Also ich finde es im Privaten, toucht mich das auf jeden Fall mehr. Mhm. Sagen wir es vielleicht mal so.
Ja. Was ich auch immer sehr schade finde, also ich habe so im Privaten, muss ich sagen, oft auch eher von anderen Frauen so ein bisschen so unterschwellig erfahren, dieses Slut-Shaming. Mhm. Also wenn es jetzt darum geht, wie viele Sexualpartner man schon hatte oder wie früh man mit jemandem irgendwie ins Bett gegangen ist bei einem Date oder so, das ist da manchmal leider irgendwie immer noch so Sticheleien auch unter Frauen gibt, was ich so traurig finde, weil es wahrscheinlich auch einfach nur eine Erziehungssache ist oder, ich weiß nicht, irgendwie so ein anerzogenes, komisches Konkurrenzdenken, weil ich weiß auch manchmal gar nicht, wo es genau herkommt. Aber ja,
voll. Stimmt, schade. Stimmt, gerade so in den ersten Semestern. Ich finde es immer total spannend, wie sich da so eine Dynamik in Gruppen entwickelt, weil es gibt natürlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich kenne es auch und das finde ich auch sehr gefährlich und toxisch, dass es andersrum ist. Also, dass Frauen, die eben nicht so schnell mit einem Mann ins Bett gehen wollen oder mit einer Person ins Bett gehen wollen oder vielleicht auch einfach gar nicht so gerne Sex haben, dass das dann total geschämt wird. Und da entsteht in so einer Frauengruppe auch mal schnell eine Dynamik. Du bist so prüde und ne. Ja, ist schade, dass das immer alles bewertet werden muss irgendwie.
Ja, da muss man natürlich auch aufpassen, dass man jetzt nicht gerade so jungen Mädchen vermittelt, Feminismus ist gleich super viel Sex zu haben oder ständig total offen damit zu sein, wenn man vielleicht selber aber eher ein verschlossenerer Mensch ist und oder vielleicht auch einfach kein so sexueller Mensch ist. So, man muss ja jetzt auch nicht unbedingt Pornos gucken und masturbieren oder sonst was, um irgendwie eine gute Feministin zu sein oder so. Ja. Was ich bei deinen Inhalten auch ganz spannend fand, also mir geht es irgendwie so, ich habe das Gefühl, so in den letzten Jahren wird in der Öffentlichkeit schon offener über gerade Sextoys und weibliche Masturbation gesprochen. Also das sehe ich irgendwie gefühlt überall. So, es gibt super viele Shops, die sich irgendwie speziell an Frauen richten und so weiter. Aber das Thema Pornografie, finde ich, ist noch so ein bisschen unterrepräsentiert. Also das geschieht dann doch eher nur so im Nischenbereich, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, viele Frauen sind da auch irgendwie wenig drüber informiert. Und was ich immer noch erlebe, selbst bei jüngeren Frauen, ist, dass für die Pornografie ein absolutes Tabu ist. Also auch innerhalb einer Beziehung, dass darüber auch nicht geredet wird. Und dass, wenn überhaupt, gucken Männer Pornos und es gilt quasi auch als eine Art Fremdgehen, wenn der Mann Pornos guckt. Glaubst du, dass diese Frauen wirklich nichts mit Pornos einfach anfangen können, also vielleicht nicht so visuelle Menschen sind, oder haben die einfach noch nicht die richtigen Pornos gesehen?
Gute Frage. Also das ist jetzt natürlich alles nur total spekulativ. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen Pornos gucken und einfach ein ganz, ganz großes Schamgefühl dabei besteht, darüber zu sprechen. Also auch wirklich so herkömmliche Pornos gucken, so die üblich verdächtigen Seiten. Und dass darüber einfach nicht gesprochen wird, weil das selber noch total schambehaftet ist. Ich kann mir auch vorstellen oder weiß auch von vielen Frauen, dass sie halt damit wirklich nichts anfangen können. Wenn du dann irgendwie so eine Seite aufmachst und da Sachen siehst, die du einfach nicht sehen willst und die dich auch absolut nicht anhören. Dieses vielleicht fast schon Eifersuchtsgefühl, wenn der Partner Pornos guckt, das kann ich halt persönlich überhaupt nicht nachvollziehen. Deswegen kann ich da auch gar nicht so spekulieren, woran es liegt. Also ich denke, dass sowas immer mit eigenen Unsicherheiten zu tun hat, aber das ist jetzt natürlich auch was total Individuelles. Aber ja, es gibt natürlich ganz, ganz viele tolle Seiten und ganz, ganz viele tolle ProduzentInnen, die Pornos produzieren, die jetzt sich total unterscheiden von dem, was man jetzt erstmal als Porno einordnen würde. Und ich glaube, da muss echt noch ein Umdenken stattfinden. Und da muss auch diese Seiten oder die ProzentInnen noch bekannter werden.
Für jemand, der jetzt noch nie davon was gehört hat, also der sich jetzt noch nie mal in so einen feministischen oder queeren Porno oder so angeguckt hat, kannst du mal irgendwie so ungefähr beschreiben, was da so der Unterschied ist so zu normalen Pornos?
Generell, was für mich, glaube ich, der größte Unterschied ist an feministischen Pornos, ist halt, dass es ein Vorspiel gibt, was meistens nicht einen irgendwie total weirden Plot hat. Es geht geht eben nicht nur um penetrativen Sex. Das finde ich auch super wichtig, dass wir auch generell anfangen umzudenken, dass Sex nicht nur heißt, dass der Penis in die Frau eindringt. Also es gibt so viele Formen von Sex, aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema, also dass man halt viele verschiedene Sachen sieht, die passieren, viele verschiedene Menschen, Stichwort Body Positivity finde ich auch immer super, super schön, weil man ja in herkömmlichen Pornos ja oft denselben Typ Mensch sieht. Du siehst oder ich finde, man fühlt auch in diesen Pornos, dass es allen gut geht. Am Set, dass sich alle wohlfühlen, dass Menschen wirklich Orgasmen haben. Und das ist einfach mega, mega schön, weil du das einfach richtig fühlen kannst. Es gibt natürlich auch Pornos, die gar keinen Film haben, also nur Audio-Pornos zum Beispiel. Sowas gibt es ja auch. Also es gibt noch eine ganz, ganz große Welt für alle, die da noch nicht reingeguckt haben. Und was mir auch immer sehr wichtig ist, weil ich das dann von männlichen Freunden höre, die dann sagen, hey, du hast ja neulich Werbung gemacht für diese und jene Porno-Plattform, aber das ist ja eher so für Frauen. Dann bin ich so, erstens mal, was soll das heißen? Und zweitens, feministischen Porn, da gibt es auch jedes Genre. Ja, also da gibt es auch Hardporn und das ist mir auch wichtig. Also es gibt alles, bloß eben, dass sich auch alle wohlfühlen und man selber sich auch viel, viel wohler fühlt beim Gucken.
Ja, kann ich auch auf jeden Fall so von den ersten Eindruck, den ich mir da so auch mal gemacht hatte, auch bestätigen. Ich glaube, viele haben so das falsche Vorurteil, dass das irgendwie so super Blümchen, Sex und harmlos immer nur sein muss. Aber das ist es ja zum Teil auch gar nicht. Also je nachdem, worauf man eben so steht.
Ja.
Und ich finde halt auch umgekehrt, ist bei so diesen Mainstream-Pornos, gerade wenn man sich so die Frauen anguckt und auch anhört vor allem, finde ich, wirkt das oft so krass fake. Also wenn man sich auch so die Geräusche an die Frauen da machen, da denke ich mir immer so, man hört dieser Frau schon so sehr an, dass sie das wahrscheinlich gerade gar nicht genießt, sondern einfach nur ihr Hirn ausschaltet und diese Geräusche gemacht, weil die von ihr erwartet werden.
Voll. Ja. Und was ich auch ganz schlimm finde, das ist mir jetzt auch echt nochmal ein Anliegen in dem Mainstream-Porn, sind die teils so stark operierten Körper und gerade weibliche Geschlechtsorgane, also Vulven, die, wo alles wegoperiert ist und was, wenn man sich das zu viel anguckt, einfach so ein völlig falsches Bild kreiert. Deswegen, also da bin ich teilweise ja schockiert.
Ja, das vergisst man ja manchmal auch so, dass Pornos ja auf der einen Seite ist es ja nicht nur Masturbationsvorlage, sage ich mal, sondern es ist ja für viele junge Menschen wahrscheinlich auch so ein bisschen Teil von Sex Education, so dass total. Man sich das anguckt, weil man sonst halt irgendwie nicht richtig aufgeklärt wurde und dann sieht man da zum einen diese unrealistischen Körper und man sieht halt auch, okay, Frauen müssen solche Geräusche beim Sex machen, dann okay, dann mache ich das auch irgendwie.
Voll.
Ja, super spannendes Thema, auf jeden Fall für alle Hörerinnen, die jetzt neugierig geworden sind und da auch mal für sich, ja, dass diese Themen noch irgendwie gar nicht kennen, nicht wissen, auf welchen Seiten sie da schauen sollen oder so. Ich kann nur raten, Luise auf Instagram zu folgen. Du postest sehr regelmäßig Content darüber, aber auch zu anderen Themen. Und wenn ihr neugierig seid auf Luises Bücher, dann könnt ihr gerne auch auf die Links gehen, die ich dann nochmal in der Beschreibung poste. Und dann bedanke ich mich schon mal für das Gespräch mit dir. Es hat mir viel Spaß gemacht.
Voll, ich danke dir. Schöne Fragen, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, das freut mich. Dann, ja, ciao.
Tschüss.